ARD.
Tja, tausende Menschen auf der Straße in Teheran, aber auch in vielen anderen Städten des Iran, wie hier in Mashhad. Die Menschen rufen, das ist unser letzter Kampf. Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit einer Sonderfolge zu den Protesten im Iran. Ja, im Iran protestieren jetzt seit einigen Tagen, seit etwa zwei Wochen, die Menschen gegen das Mullah-Regime in Teheran. Die Menschen sind aufgebracht, es sind auch unglaublich mutige Proteste, denn das Regime fühlt sich offenbar bedroht und schlägt brutal zurück. Es gibt viele Tote. Und damit diese Szenen nicht in die Welt geraten, auch einen landesweiten Blackout, der von den Behörden verhängt wurde. Kein Internet, kein Telefon. Wie es den Menschen dort im Moment geht, darüber wollen wir euch auf dem Laufenden halten. Und weil auch US-Präsident Donald Trump sich eingeschaltet hat, stellen sich viele die Frage, wohin steuert der Iran? Versuchen wir heute zu sortieren mit jemandem, der das Land wirklich gut kennt und seit Tagen auch über die aktuellen Proteste berichtet. Katharina Willinger, unsere ARD-Korrespondentin für den Iran in Istanbul. Hi Katharina.
Hallo Philipp.
Katharina, wie hast du die letzten Tage erlebt? Hast du Kontakt mit Menschen im Iran? Was hörst du im Moment? Was erzählen sie dir?
Ja, also seit Donnerstagabend, wir sprechen ja heute Montagvormittag, ist der Internetzugang und Telefonnetz komplett gesperrt. Das heißt, Iranerinnen und Iraner können nicht hinaus telefonieren, können keine WhatsApp schreiben, können das Internet, das Internationale, überhaupt nicht benutzen. Wir haben aber über viele, viele Umwege in den letzten Tagen immer wieder mit ein, zwei Kontakten vor Ort sprechen können. Und das bestätigt im Endeffekt das, was wir in den sozialen Medien sehen. Diese Proteste sind extrem regimekritisch. Die Menschen gehen also mit sehr großer Wut auf die Straße. Die Slogans "Nieder mit der Islamischen Republik" beispielsweise, die wurden auch von unseren Augenzeugenkontakten in verschiedenen Stellen der Hauptstadt Teheran vor allen Dingen, aber auch anderen Orten gehört. Und aus meiner Sicht zeigt das, in was für einer Situation der Iran ist, nämlich dass die Bevölkerung so massiv unzufrieden ist. Denn, das muss man vielleicht wissen, wenn man sowas ruft im Iran auf der Straße, dann kann man das nicht einfach so rufen und dann wieder nach Hause gehen. Man muss befürchten, dass man dafür angeklagt wird, vor Gericht gestellt wird oder noch schlimmer, du hast es ja auch schon gesagt eingangs, erschossen wird.
Also diese Menschen sind extrem mutig. Du hast gerade gesagt, es gibt einen Blackout. Wie muss ich mir diesen Blackout vorstellen? Was bezweckt das Regime damit?
Also Blackout heißt diesmal, dass tatsächlich der Zugang zum internationalen Internet, aber auch zum Mobilfunknetz, um ins Ausland zu telefonieren, komplett gekappt wurde. Ich kenne das schon, habe das auch schon selbst miterlebt, aber da konnte man über spezielle VPN-Tunnel das Ganze ab und zu auch umgehen und irgendwie hat man das geschafft und vielleicht doch noch mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Diesmal ist alles runtergefahren. Das Wenige, was rauskommt, das ist tatsächlich über Starlink, aber da muss man wissen, Starlink ist zwar freigeschaltet, aber die Hardware dafür, die sogenannten Terminals heißen die, die sind im Iran verboten. Da steht eine hohe Strafe drauf. Das heißt, wer die überhaupt nur ins Land schmuggelt, der geht ein großes Risiko ein. Diese Dinger dürften also nur eine kleine Minderheit im Iran besitzen. Oder aber du lebst zufällig in der Grenzregion, zum Beispiel an der Grenze zur Türkei, wo ich ja gerade bin, und kannst dich ins türkische Telefonnetz einklinken und dann kannst du vielleicht versuchen, darüber Videos rauszuschicken. Bei vergangenen Protesten, zum Beispiel 2019, gab es auch schon mal 3-4 Tage am Stück so einen Blackout, nicht ganz so krass wie diesmal. Und im Nachgang kam raus, laut der Nachrichtenagentur Reuters, wurden 1500 DemonstrantInnen in dieser Zeit von Einsatzkräften, von Milizen umgebracht. Das ist jetzt auch aktuell die große Befürchtung, dass diese Bilder nicht raus ins Ausland dringen, dass quasi diese Brutalität nicht zu sehen ist. Und wir hören ja auch, die Zahlen ändern sich ständig. Menschenrechtsorganisationen berichten von aktuell mindestens 500 getöteten Demonstrierenden, gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer noch höher ist.
Das ist viel mehr sind. Katharina, du würdest dir sicherlich selbst gerne ein Bild von der Lage machen. Du bist im Moment in der Türkei. Ausländische Journalisten können nicht rein in den Iran im Moment. Wie kommst du denn an deine Informationen? Ich kann mir vorstellen, das ist dann doch ausgesprochen schwierig.
Also es ist super schwierig, vor allen Dingen eben seit Donnerstagabend, seitdem wir auch unsere Leute, also unser Team, wir haben ein Team in Teheran, so gut wie gar nicht erreichen. Also über Umwege konnte ich zumindest sicherstellen, dass sie wohlauf sind. Viel mehr ging aber bisher nicht. Ich habe gesagt, ich hatte mit 2, 3 verschiedenen Quellen in den letzten Tagen trotzdem über große Umwege sprechen können. Das sind die Informationen, die wir direkt vor Ort gerade haben. Ansonsten speist sich unser Bild gerade aus den sozialen Medien. Und du kannst dir vorstellen, für unabhängigen Journalismus ist das ein Graus, weil wir uns da natürlich mit einer Bilderflut auseinandersetzen müssen, die verifiziert werden muss, die abgeglichen werden muss. Und normalerweise, um das vielleicht mal den Zuhörern zu erklären, wenn in den sozialen Medien ein Bild erscheint von Protesten oder auch von Einsatz von Gewalt von Sicherheitskräften, dann läuft eine Verifizierung folgendermaßen ab. Man verifiziert ein Video erstmal auf die Echtheit. Ist da was dran verändert worden? Wurde künstliche Intelligenz eingesetzt? Man gleicht die Umgebung, die zu sehen ist, Häuser, Straßen und so weiter, mit Satellitendaten, mit Aufnahmen von Google Maps ab und so weiter. Aber man sucht sich auch immer, um den Zeitstempel sozusagen zu setzen, wann hat das Ganze stattgefunden, eine Meldung, eine Nachrichtenmeldung oder eine Meldung von Augenzeugen, die bestätigen, dass genau das Ereignis auch wirklich dort stattgefunden hat. Und so läuft normal eine Verifizierung ab. Und all das kann man gerade ja sehr, sehr schwierig nur leisten, weil man hat vielleicht das Bild von einem Protest in der Stadt XY. Man sieht auf dem Bild, wie Einsatzkräfte in die Menge feuern. Man kann sich vorstellen, dass das auch reell ist, weil die Vergangenheit uns ja gezeigt hat, dass das alles im Iran schon passiert ist. Aber es fehlt quasi für den Verifikationsstempel ein Augenzeugenbericht. Der kommt dann irgendwann raus, aber oft auch zeitverzögert. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Es erfordert Erfahrung, aber ja, wir versuchen unser Bestes.
Was passiert gerade im Iran? Zehntausende Menschen gehen im ganzen Land gegen das verhasste Mullah-Regime auf die Straße. Ausgelöst hat die aktuellen Proteste ein sprunghafter Preis- und Währungsschock. Ende Dezember sind im Iran die Preise für Grundnahrungsmittel, Mieten und Treibstoff deutlich gestiegen. Gleichzeitig ist der Rial, die Landeswährung, weiter abgestürzt. Viele Menschen können sich immer weniger leisten. Der erste sichtbare Protest kommt von Händlern und Arbeitern, unter anderem in Teheran. Ihre Läden bleiben geschlossen. Von da an kippt es schnell. Aus dem konkreten Ärger über Geld und Preise wird ein breiter Protest gegen ein System, das aus Sicht vieler Menschen seit Jahren keine Perspektive mehr bietet und brutal unterdrückt. Von dem, was du weißt, lässt sich etwas sagen zu den Ausmaßen der Proteste? Ist das vor allem in Teheran oder finden diese Proteste auch in anderen Regionen statt?
Also ganz interessant ist ja, dass diese Proteste, die sind zwar diesmal Ende Dezember in Teheran losgetreten, aber sehr schnell haben die sich auf viele, vor allen Dingen kleinere Städte und Ortschaften verteilt, vor allen Dingen im West-Iran anfangs. Und das war ganz interessant zu sehen. Da gab es Bilder und auch Berichte damals noch von Augenzeugen, dass da in Kleinstädten Menschen auf die Straße gegangen sind und ihre Wut gegen auch den Sicherheitsapparat hinausgerufen haben. Beispielsweise gibt es Aufnahmen, wo Menschen versucht haben, ein Gouverneursbüro zu stürmen. Und diese Dimension in diesen Kleinstädten, auch mit den Slogans, die gerufen wurden, die ist tatsächlich neu. Und es ist schon wichtig, sich auch ein Bild über Teheran, die Hauptstadt, zu machen in dem Fall, weil der Iran ist ein urbanes Land. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung, sind knapp 90 Millionen, lebt in großen Städten, vor allen Dingen in der Hauptstadt Teheran. Das ist eine Einwohnerzahl von 10 bis 12 Millionen circa. Es gibt eine Dunkelziffer. Und deswegen ist für uns die Hauptstadt schon auch repräsentativ. Aber wir hören eben, dass in vielen anderen Städten im Land auch Proteste stattfinden.
Hilf uns noch mal mit ein bisschen Hintergrund. Woran genau haben sich die Demonstrationen dieses Mal entflammt? Was fordern die Menschen eigentlich?
Also es gibt verschiedene Forderungen, beziehungsweise die jetzige Forderung ist ein Ende der Islamischen Republik. Das ist die Systemfrage, die sogenannte. Die Menschen sind mit dem kompletten System. Es ist ja eine Islamische Republik, in der die Scharia herrscht. Eine Führungselite leitet das Land. Es gibt eine Revolutionsgarde, die diese Führungselite beschützt. Und mit diesem kompletten System sind die Menschen unzufrieden.
Das macht das Ganze auch so brisant, nehme ich an, ne?
Brisant. Und warum sie diesmal ursprünglich losgetreten wurden, das waren Händler in einem im Basar, im großen Basar von Teheran, die auf die Straße gegangen sind am 28. Dezember, weil sie gegen den massiven Währungsverfall demonstriert haben. Und zwar musst du dir vorstellen, ein Euro ist mittlerweile 1,4 Millionen Rial wert. Das heißt, man kann damit nicht mit Bargeld zahlen, du müsstest einen Schuhkarton mitnehmen. Du kannst eigentlich nur noch im Land mit internen Kreditkarten zahlen. Und diese Währung ist innerhalb von einem Monat nochmal um 20% eingebrochen. Die Inflation ist seit Jahren massiv. Die Menschen leiden unter dieser Wirtschaftskrise, können sich das Einfachste teilweise nicht mehr leisten. Und von diesen Wirtschaftsprotesten, das haben wir beispielsweise auch schon 2019 so erlebt, da sind die Menschen anfangs wegen einer Benzinpreiserhöhung auf die Straße gegangen. Von diesen Protesten ausgehend hat sich das Ganze sehr schnell in eben diese regimekritischen Proteste entwickelt, innerhalb weniger Tage, weil die Menschen eben die Führungselite, die Führung für diese Misere verantwortlich machen, sagen, die bereichern sich, die sind korrupt, die stecken das ganze Geld des Landes in Waffen, in ihr Nuklearprogramm, davon haben wir alle nichts. Und man unterstützt grundsätzlich, da kommen wir jetzt zur anderen Frage, das System nicht mehr. Denn hier geht es ja nicht nur um, uns geht's schlecht, weil sie das Geld sich in die Tasche wirtschaften. Es geht ja auch um die Grundfrage, möchten die Menschen in einem islamischen System leben, das sie aus ihrer Sicht massiv unterdrückt? Stichwort Frauenrechte, Stichwort Menschenrechte. Und das ist natürlich etwas, das kommt in der Gesellschaft zusammen. Und deswegen entlädt sich das jetzt so in diesen Protesten.
Es gab immer wieder Proteste von Menschen im Iran gegen das Regime. Was würdest du sagen, ist diesmal anders? Was ist diesmal neu?
Ja, also 2022 gab es ja die letzten großen Proteste, über die im Ausland auch groß berichtet wurde, die sogenannten Frau-Leben-Freiheit-Proteste. Da war der Auslöser der Tod der jungen Jina Mahsa Amini, 22 Jahre, eine kurdische Iranerin, die von der sogenannten Sittenpolizei, also das ist eine Einheit der Polizei, die in den Stadtzentren, Orten rumfährt und guckt, ob sich alle an die islamischen Vorschriften halten. Im Fall von Frauen heißt das vor allen Dingen, dass sie sich quasi an die Kleiderordnung, Kopftuch beispielsweise, halten. Und die nehmen dann immer wieder Leute mit, zerren die in Minibusse und haben auch Jina Mahsa Amini mitgenommen. Und sie soll unterwegs oder in der Polizeistation misshandelt worden sein, schwer verletzt worden sein und an den Folgen dann am 16. September 2022 ist sie verstorben. Und daraufhin haben sich eben im ganzen Land Proteste entzündet. Jetzt ist es so, dass wir sehen, dass vor allen Dingen in den ersten Tagen eine Schicht auf die Straße gegangen ist, der es in erster Linie vielleicht gar nicht mehr nur um die Menschenrechte, sondern um dieses ganze Elend, das im Land vorhanden ist, gegangen ist. Das heißt, viele aus der Unterschicht, aus der Arbeiterklasse sind auf die Straße gegangen. Händler, die jetzt vielleicht bei den Protesten 2022 nicht in der ersten Reihe standen. Und bis Donnerstagabend hatten wir ja regelmäßig Kontakt zu vielen verschiedenen Quellen und auch unserem Team. Und was uns auch berichtet wurde, bevor dann dieser große Blackout eingesetzt hat, dass da am Donnerstag auch Familien abends zum Demonstrieren aufgeschlagen sind. Das ist neu. Also, dass da eine Familie mit Mutter, Vater, Kind mit dem Auto in die Stadt fährt, aussteigt und sich diesen Protesten anschließt. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass diese Wut durch die Mitte der Gesellschaft wandert.
Der Iran nennt sich selbst Islamische Republik. Ihre obersten Führer tragen so etwas wie einen Turban und lange Gewänder. Bis 1979 war der Iran ein ganz anderes Land. Der Iran wurde von Schah Reza Pahlavi regiert. Er war ein enger Verbündeter des Westens, setzte auf Modernisierung des Landes. Im Alltag gab es Freiheiten für die Menschen, zum Beispiel, wie sie sich anziehen wollten. Aber es gab auch die Geheimpolizei, Folter und kaum politische Freiheit, also die Freiheit, das zu sagen, was man meint und denkt. 1979 kommt es dann zur Islamischen Revolution. Der Schah flieht und Ruhollah Khomeini übernimmt die Macht. Aus der Revolution entsteht die Islamische Republik. Ein Staat, in dem bis heute Geistliche das letzte Wort haben und politische Freiheiten nicht existieren. Der Sohn des früheren Schahs lebt im Exil in den USA. Auch er heißt Reza Pahlavi. Auch er hat sich jetzt eingemischt. Pahlavi könnte ein Hoffnungsträger sein. Oder etwa doch nicht. Inzwischen hat sich ja auch der Sohn des Schahs geäußert aus dem Exil in den USA. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt dieser Mann in diesen Protesten?
Also Reza Pahlavi, der beansprucht eine Führungsrolle innerhalb der Opposition für sich schon seit Jahren, schaltet er sich auch immer wieder aus dem Ausland ein und hat in der Vergangenheit nicht die große Rolle gespielt. Also kaum jemand im Iran sah in ihm die Zukunft oder den Heilsbringer. Sicherlich gibt es eine Anhängerschaft, aber sie stellte aus meiner Sicht nicht die Mehrheit im Land dar, im Gegenteil. Und in der Diaspora ist man sich da sehr uneinig über diese Person. Da gibt es wirklich bittere Streits zwischen verschiedenen Gruppen im Exil. Er hat eine große Anhängerschaft und interessanterweise hat er sich jetzt bei den aktuellen Protesten da auch eine Anhängerschaft und eine Zuhörerschaft im Iran erarbeiten können. Er hat immer wieder Ansprachen gehalten, die dann auch beispielsweise über iranische Exilmedien übertragen werden, sodass die Menschen im Iran sie auch sehen. Er hat die Menschen ermuntert, auf die Straße zu kommen, zusammenzuhalten. Er hat auch, und das war oder ist immer noch die Kritik vieler Regimekritiker auch an ihm, dass er ja kein Zukunftsmodell ist, weil man will nicht von der einen Führung, die auf eine Person konzentriert ist, den obersten Revolutionsführer, den obersten Führer im Land, Ayatollah Ali Khamenei, auf die nächste Person wandern. Und davon hat er sich so ein bisschen distanziert, also spricht von, er will den Übergang schaffen. Was genau da auf die Menschen zukommt, ist noch nicht klar. Was ich sagen kann, ist, dass viele meiner Kontakte, das sind Gesprächspartner der letzten Jahre, auch letzte Woche zu mir gesagt haben, also ich möchte keine Monarchie, ich möchte keinen König, aber ich folge seinem Aufruf, auf die Straße zu gehen, weil er die einzige Person ist, die gerade laut im Ausland für uns ist.
Und er lebt in den USA. Hat er den Rückhalt vielleicht der amerikanischen Regierung von Präsident Donald Trump, was ihm ein bisschen mehr Durchschlagskraft verleihen könnte?
Naja, bisher hieß es ja immer, dass er eine Unterstützung durch Israel genießt. Und was die Unterstützung der Amerikaner angeht, da deuteten sich so verschiedene Punkte an vergangene Woche, bis dann Donald Trump in einem Podcast gesagt hat, ja, er sei sich nicht sicher, ob er die richtige Person ist. Ob das jetzt, wie bei vielen Aussagen von Donald Trump, tatsächlich, ob er das tatsächlich so meint oder ob er das jetzt mal so dahingesagt hat, das kann ich sehr schwer beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie eng der Draht ist zwischen Reza Pahlavi und dem Weißen Haus tatsächlich. Vielleicht distanziert sich da auch Trump so ein bisschen in der Öffentlichkeit, um sich noch viele Karten offen zu halten. Denn es kommen ja auch jetzt Meldungen, vor allen Dingen letzte Nacht. Da hat er wieder vor Journalisten, wegen der Zeitverschiebung natürlich, da war es tagsüber in den USA, vor Journalisten gesprochen und hat gesagt, der Iran hätte bei ihm angeklopft und man möchte verhandeln. Können wir gleich noch drüber reden, aber die Frage ist, will er denn wirklich verhandeln? Oder, das hat er ja immer wieder angedroht in den letzten 2 Wochen eigentlich, mehrmals, dass wenn die Gewalt im Iran weiter eskaliert, wenn Demonstrierende getötet werden, dass die Amerikaner dann eingreifen. Bisher, obwohl es so viele Tote gibt, haben sie es nicht getan.
Er hat ja, ich habe den Eindruck, vor allem nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Maduro sich sehr selbstbewusst geäußert, ne? Dass er sich vorstellen kann, auch den Iran anzugreifen. Weiß man, was davon zu halten ist und wie das vor allem bei den Menschen im Iran ankommt?
Naja, jetzt hat er ja gesagt, der Iran möchte verhandeln. Und die Frage ist, was ist denn der Preis? Also für was wäre Donald Trump bereit, von seinen Drohungen zurückzutreten? Und, wenn man es so formuliert, aus Sicht der iranischen Protestbewegung vielleicht diese Bewegung zu verraten? Geht es um das iranische Nuklearprogramm? Da ist er ja seit vielen, vielen Monaten im Gespräch, immer wieder in der Öffentlichkeit, äußert sich dazu. Es gab ja diese Angriffe, im Juni gab es einen 12-Tage-Krieg zwischen Iran und Israel und die Amerikaner haben dann am Ende dieses Krieges ja auch mit bunkerbrechenden Bomben die Nuklearanlagen angegriffen. Will er die Zusage, dass sie das Nuklearprogramm aufgeben oder geht es ihm ums Öl? Oder, und das hat er auch gesagt vor Journalisten, deswegen man weiß es eben nicht, er behält sich vor, womöglich auch trotz dieser Anfrage der Iraner, den Iran anzugreifen oder einzugreifen. Es soll morgen laut dem Wall Street Journal ein Sicherheitsbriefing geben in Washington. Dort will sich Trump alle Optionen erklären lassen, die man hat, also militärisches Eingreifen, Cyberattacken, neue Sanktionen gegen das Regime. Aber es ist noch völlig unklar tatsächlich, was da die nächsten Tage passieren wird.
Es gab ja in den vergangenen Monaten, hast du gerade gesagt, mehrere Schlagabtausche, glaube ich, ist der Plural. Minikrieg zwischen Israel und dem Iran. Die USA haben sich beteiligt beim Angriff auf das Atomprogramm des Iran. Was würdest du denn sagen? Ist das Regime dadurch bis heute eher geschwächt oder geht es jetzt nur noch rigoroser vor gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger?
Ich glaube, das schließt sich nicht aus jeweils, denn gerade weil es geschwächt ist, befindet sich schon in einer Art Überlebenskampf, ne, und wirft alles in eine Waagschale. Also was wir da sehen, diese Brutalität, mit der da vorgegangen wird, was wir aus den sozialen Medien sehen, was Menschenrechtsorganisationen schildern, das zeigt das ja. Geschwächt ist das Regime definitiv über die letzten Jahre kontinuierlich. Also es geht ja nicht nur um die Bevölkerung im eigenen Land, die unzufrieden ist mit der Führung, sondern auch, wenn man sich das geopolitisch mal ansieht, seit dem 7. Oktober 2023 sind auch sozusagen Stützen für den Iran in der Region weggebrochen. Die Hisbollah im Libanon wurde massiv geschwächt. Assad, der Langzeitmachthaber in Syrien, ist gefallen letzten Dezember. Nee, jetzt darf man nicht mehr letzten sagen. Jetzt muss man sagen, im Dezember 2024.
Letztes Jahr. Ja.
Vorletztes Jahr ist es tatsächlich, Philipp. Wir sind ja schon
vorletztes 2026.
Ja. Genau. Und das sind alles Punkte, die haben ja das iranische Regime auch gestützt, geopolitisch. Ja. Auch wenn es darum geht, was, das war immer so ein Bollwerk. Wenn ihr uns angreift, dann treten wir einen Konflikt im ganzen Nahen Osten los. Und mit dieser Drohkulisse zumindest kann man jetzt nicht mehr punkten.
Es soll viele Tote gegeben haben bei den Protesten. Also die Sicherheitskräfte, die schlagen brutal zurück. Katharina, was weißt du denn sozusagen von der politischen Ebene, von der Führungsebene? Wie reagiert die auf diese Demonstration? Hat Khamenei, der oberste Führer des Iran, sich geäußert?
Ja, also das Wording, die Propaganda in dem Fall, die Staatspropaganda, die folgt eigentlich dem Muster der Diffamierung. Das heißt, man stellt sich hin und diffamiert die Protestbewegung. Man sagt, und das ist auch ganz gefährlich, weil sowas gerne auch von Medien dann aufgegriffen wird, gestern wieder von Pezeshkian, dem Präsidenten, der sagt, wir wollen gerne der Protestbewegung zuhören. Aber mit Randalierern wollen wir nicht sprechen und gegen die muss mit aller Härte vorgegangen werden. Das sagt beispielsweise auch der Justizchef, das sagt auch Khamenei. Aber das darf man sich nicht so vorstellen. Wenn man das jetzt in Deutschland hört, dann denkt man sich, ja, da sind anscheinend irgendwie Unruhestifter unter denen. In der Gesamtmasse bezeichnen die alle, die kritisch auf die Straße gehen zum Demonstrieren, als Unruhestifter. Wer in der Islamischen Republik protestieren darf, sind einzig und allein die Anhänger. Also Proteste, die sich gegen Amerika richten, die wir auch immer wieder in den letzten Jahren gesehen haben, wenn amerikanische Flaggen verbrannt werden, wenn israelische Flaggen verbrannt werden. Aber nicht Leute, die kritisch sind und das Regime sozusagen kritisieren. Und die Justiz hat ja da auch sich jetzt in der vergangenen Woche sehr oft geäußert, hat gesagt, die Menschen, die sich an diesen Protesten beteiligen, die sollen schnell festgenommen, vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Das war eine direkte Anweisung des obersten Richters an Staatsanwälte und Richter im Land. Und dieses vom Ausland gesteuert, vom Ausland initiiert, das Muster kennen wir seit Jahren, das wirft quasi die Führung der Protestbewegung vor. Und jetzt durch die Aussagen Trumps beispielsweise, aber auch durch Aussagen von israelischen Offiziellen, dass sie die Protestbewegung unterstützen, haben sie dann nochmal zusätzlich Futter bekommen, um ihr Vorgehen zu begründen. Auch wenn aus meiner Sicht sie dieses Futter gar nicht brauchen, weil sie würden so oder so hart gegen jeden, der auf die Straße geht und ein Ende der Islamischen Republik fordert, vorgehen.
Ich weiß, es ist total schwierig, in die Zukunft zu gucken. Du hast es ja auch versucht schon zu beantworten. Aber wir alle Journalisten fragen uns, wie erfolgsversprechend sind denn diese Proteste? Was würdest du sagen? Können sie wirklich etwas bewegen oder muss man fürchten, dass sie am Ende mit der ganzen Brutalität wieder niedergeschlagen werden?
Also mehrere Punkte. Ich würde sagen, man muss Realist sein. Und wenn man schon oft im Iran war und wenn man weiß, wie der Sicherheitsapparat, der Geheimdienstapparat funktioniert und wie perfide die vorgehen und wie sie Leute beschatten und einschüchtern und auch, dass die Protestbewegung ja zum größten Teil aus friedlichen Demonstrierenden besteht und die Einsatzkräfte und die Milizen aber mit Gewalt vorgehen, dann muss man sagen, um so ein Regime zum Sturz zu bringen, braucht es quasi Größeres. Da müsste entweder, ich sage das völlig urteilsfrei, ich skizziere nur jetzt die Optionen, entweder es gibt tatsächlich einen Eingriff von außen, beispielsweise die Amerikaner schalten sich ein, oder aber es wenden sich in diesem Führungscircle, in dieser Führungselite, also im Sicherheitsapparat, in der Revolutionsgarde, Menschen ab und versuchen sich mit der Zivilbevölkerung zusammenzutun. Das wäre eine Option, die ich gerade aber so noch nicht sehe. Das Dritte, und das ist aber ganz wichtig, egal wie man dieses Kind jetzt nennt, Protest, Revolution, das Regime spricht von Randalierern und Vandalen, das Kind ist da. Die Unzufriedenheit, die Wut, der Hass der Bevölkerung in diesem Land ist da und die wird ja auch nicht zurückgehen, im Gegenteil.
Katharina Willinger, unsere Korrespondentin für den Iran. Ich danke dir sehr fürs spannende, wirklich interessante Gespräch. Ich glaube, du wirst wie in den letzten Tagen auch das Geschehen weiter im Blick behalten und für uns darüber berichten. Ich danke dir sehr für deine ganz tolle Arbeit.
Sehr gerne, Philipp. Danke fürs Interesse.
Tja, das war es schon fast von uns. Jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der zu unserem Thema passt. Der Podcast Lost in Nahost wirft für euch einen Blick hinter die Nachrichten aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Jede erste Woche im Monat eine neue Folge. Warum hört die Gewalt nicht auf? Was wollen die unterschiedlichen Player? Dieser Podcast erklärt die Hintergründe und Entwicklungen seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit Hilfe der Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Studio Tel Aviv und indem sie mit Menschen aus Israel und den palästinensischen Gebieten sprechen, die eine sehr unterschiedliche Sicht auf den Konflikt haben. Lost in Nahost findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein. Ja, das war's jetzt, aber wirklich von uns, vom Weltspiegel-Podcast. Auch uns gibt's in der ARD-Audiothek, weil alles so schnell geht und so viel passiert. Einmal gesagt, wir haben aufgezeichnet am Montagvormittag, den 12. Januar. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt's weiter, liked uns und folgt uns, damit ihr keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Danke dafür sagen Caroline Mennerich, Emilian Grimm und ich, Philipp Abresch.